Wir wollen zuerst beten. Herr Jesus, wir blicken noch einmal zurück auf dein Kreuz, aber auch voraus auf deinen Thron. Und dazwischen sind wir und bitten dich jetzt einfach, dass du durch die Tat, durch deine Erlösungstat uns wohltust und dass wir voll Hoffnung auf deinen Thron vorausblicken dürfen. Das hast du uns eröffnet. Und jetzt musst du uns das Wort deiner Auferstehung heute Nachmittag ganz groß machen. Amen. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich hier bin und ob die Schwestern nicht doch besser sind. Das lassen wir jetzt einfach mal so unbeantwortet. Ihr Lieben, der Ostertag ist sicher der schönste Tag des ganzen Jahres. Und ich denke, das haben Sie, das habt ihr auch so gespürt. Da ist auf einmal diese Bedrückung weg, die Beklemmung, die man einfach so am Karfreitag empfindet. Wenn sich dann die Christen zurufen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn wir in dieser Welt einen Punkt haben, an dem sich die Geister scheiden, dann hat dieser Punkt einen ganz konkreten Namen, Jesus Christus. Und warum das so ist, hat mit dem Umgang und mit der Bedeutung von Karfreitag und Ostern zu tun. Die einen umgehen die ganze Beklemmung oder einfach die Unwissenheit, was man mit diesem Tag denn anfangen soll, ich meine den Karfreitag, indem sie ihn zu einem Osterurlaub nützen. Osterreisewelle heißt das dann. Und andere verlegen ihre ganze Kraft auf den Osterhasen, der natürlich wie der Weihnachtsmann und das Christkindle eine ganz genauso große Erfindung der Menschen ist. Große Geschenke werden gemacht. Und das ist dann schlimm, wenn man nicht das eine große Geschenk sieht, das uns Jesus gemacht hat, durch seinen Sühnetod und durch seine Auferstehung. Und für wieder andere versprechen die Fernsehsender in diesen Tagen einen großen Unterhaltungswert auf dem Bildschirm. Für viele bedeutet eben Western mehr als Ostern. Für die Christen, für uns ist Ostern ein Fest, das zutiefst und ausschließlich mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus zu tun hat. Das wiederum engstens mit Karfreitag und Ostern zusammenhängt. Für wen, und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, für wen Christus nicht gestorben ist für seine Sünden, dem ist er auch nicht zum neuen Leben auferstanden. Das hängt zusammen. Ich möchte heute davon reden, was sich alles für Leute am Grabe Jesu eingefunden haben, welche Welten sich dort begegnen und davon, dass nicht einmal Jünger Jesu zur Osterfreude durchdringen können, wenn nicht Jesus sie selber gesucht hätte. Dazu lese ich zuerst Matthäus 28, Vers 1 bis 6. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, schlagen Sie es bitte auf. Und nachher wird noch ein Abschnitt aus Johannes 20 dazukommen. Wir haben ja so einen reichen Schatz in der Bibel, so viele Auferstehungsberichte. Ich lese Matthäus 28, 1 bis 6. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Am leeren Grab Jesu begegnet uns zum ersten die himmlische Welt. Und der Vertreter der himmlischen Welt ist dieser Engel. Im Erdbeben fährt er hernieder, wälzt diesen tonnenschweren Stein weg und setzt sich wie in Siegerpose obendrauf. Die römischen Soldaten dagegen, wir müssen uns die wirklich groß und breit vorstellen mit ihren Schilden und ihren Waffen, die schon auf blutigen Schlachtfeldern gekämpft haben, die fallen in Ohnmacht. Gibt's das denn wirklich, die himmlische Welt, werden sie gedacht haben, bevor ihnen die Erinnerung aussetzte. Gibt es denn wirklich eine himmlische Welt? Nein, damit haben die nicht gerechnet. Da war in ihrer Ausbildung offenbar nicht davon die Rede. Ehrlich gefragt, rechnen wir heutigen modernen Menschen mit der himmlischen Welt? Wenn man so manche Zeitgenossen hört, dann ist ja der liebe Gott, wie sie dann sagen, Teufel, Engel, Dämonen, zusammen mit Zwergen, Kobolden, Tarotkarten und indischen Gurus im Grund alles eins. Und vielleicht darf ich es durch ein ganz kleines Erlebnis erläutern. Ich war in meinem früheren Leben, ich sag mal in der Studentenzeit, war ich mal Taxifahrer gewesen. Und da stieg einer ein, der mir wohl ansah, dass ich Student bin und sagte, ja, Sie sind aber auch kein Berufstaxifahrer, ich war noch sehr jung damals. Und dann habe ich gesagt, nee, ich studiere Theologie. Ach, das ist ja witzig. Wissen Sie, ich habe auch einen indischen Meister. Alles ein Topf, alles ein Topf. Für die Märchen will man das ja vielleicht noch gelten lassen. Aber für uns, für unsere Wirklichkeit, ach du liebe Zeit, wir sind doch schließlich aufgeklärte Menschen, nicht? Interessanterweise aber waren die Menschen in den vorigen Jahrhunderten auch schon aufgeklärt. Sie waren auch schon modern im Denken. Man sagt ja immer, wann hat das moderne Denken angefangen? Ich bin sicher, es war nicht Mitte des 18. Jahrhunderts, wo man von der Aufklärung sprechen muss, sondern am ersten Werktag der Menschheitsgeschichte. Da hat's angefangen, als der Mensch sich von Gott lossagte. Da dachte der Mensch modern, da war er aufgeklärt. Auf jeden Fall, die Soldaten, die vertreten in dem Fall einfach diese Welt, die nicht mit der himmlischen Welt rechnet. Und wenn man sich's vorstellt, die ganze Weltgeschichte ist eine Verkettung von falschen Berechnungen und vieler Katastrophen, einfach weil man nicht mit der himmlischen Welt rechnet. Sie hätten wenigstens andere Waffen wählen müssen, wenn sie mit Gott gerechnet hätten. Nein, eigentlich hätten sie gar keine Waffen wählen müssen, sondern sie hätten sagen müssen, wie Luther, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir wären gar bald verloren, wenn wir dem lebendigen Gott begegnen. Gegen Gott gibt es keine menschlichen Möglichkeiten. Wer gegen Gott rechnet, rechnet falsch. Die ganze Weltgeschichte muss das zur Kenntnis nehmen und sie hat es nicht zur Kenntnis genommen. Aber der dreieinige Gott lebt. Er lebt wirklich und er ist erfahrbar und es gibt darum auch die Engel des Herrn. Und es wäre doch komisch, wenn bei Jesu Geburt, bei der Geburtankündigung Johannes des Täufers, überall waren Engel dabei. Es wäre doch komisch, wenn bei der Auferstehung nicht auch ein Bote Gottes dabei wäre. Die Soldaten sind erschrocken an der himmlischen Welt. Die Jünger Jesu dagegen haben offenen Zugang direkt zum Thron Gottes. Der Vorhang zerriss von oben an bis unten aus, in zwei Stücke. Der Thron Gottes auf der Straße, man könnte auch anders sagen, die Straße, wir, die schmutzigen Sünder, haben durch Jesus Zugang zum Thron Gottes, durch sein vergossenes Blut. Am leeren Grab Jesu des Auferstandenen begegnet uns auch die Welt der Verlorenen. Und diese Soldaten sind ein Beispiel dafür, und ich möchte aber das ganz grundsätzlich vorneweg sagen, nicht die Soldaten allgemein, dass wir das ganz klar sehen. Es gibt genügend Soldaten, die ihren Dienst für Jesus tun, auch in der Bundeswehr, weil sie Gott dazu berufen hat. Aber diese Soldaten am Grab Jesu stehen für die römische Religion. Das ist eine antichristliche Religion, weil sie den Kaiser anbetet. Und sie stehen da trotzig mit ihren Schwertern und Speeren Wache. Das ist das Wesen der verlorenen Welt, dass sie sich auf ihre eigene Macht verlässt. Aber mit dieser Macht richtet sie gegen den lebendigen Gott nichts aus. In Gethsemane waren sie gegen Jesus mit Schwertern und Stangen vorgegangen, im Grunde vollkommen verkehrt. Sie wollten ihn oftmals mit List fangen, vollkommen aussichtslos gegen den Verstand Jesu. Und jetzt wollen sie ihn mit ein paar Schwertern, mit denen sie sonst die Welt erobert haben, im Grab festhalten. Das ist einfach lächerlich. Wahrscheinlich sind einige von Ihnen hier, die das erschütternd miterlebt hat, wie wenig militärische Macht ausrichten kann. Viele von uns, die wir hier sind, haben es auch erfahren, wie schmerzlich wenig die Mittel der Medizin sein können. Und über viele bricht es herein, wie machtlos die Versprechungen der Politiker oder der gute Wille von Wirtschaftsoberen oder auch die Mittel der Gewerkschaften sind, um Arbeitsplätze zu erhalten oder gar zu schaffen. Ich bin sicher, auch hier sind welche, die ganz direkt davon betroffen sind. Mit unserer Macht ist nichts getan. Diese Hüter, die sollten das Grab Jesu bewachen. Und Sie wissen, was für ein Gedanke dahinter steckt. Die Feinde Jesu waren offenbar die einzigen, die mit seiner Auferstehung gerechnet haben. Die Jünger nicht. Die Feinde haben damit gerechnet, haben gesagt, zur Sicherheit, falls der doch recht hat, stellt ein paar Wachen auf. Und Pilatus wird gefragt haben, so ein Blödsinn, habt ihr noch nie gehört, ein Grab bewachen. Jesus jedenfalls sollte tot bleiben. Das ist auch ein Kennzeichen der Verlorenen, dass sie Jesus tot reden oder tot schweigen. Jesus passt einfach nicht in das Weltbild des modernen Menschen, weil sie ihre Fragen selber lösen wollen. Und wir haben in der vergangenen Woche in Darmsheim unsere Passionsandachten gehabt und hatten das Thema das Kreuz als Kreuzung zum Leben, jeden Abend. Das war schön. Und da hat uns Gunter Kiene mit hineingenommen und hat an einer Stelle gesagt, das Kreuz, das ärgert im Grunde niemanden. Denn man hat es an der Wand hängen, man hat es im Auto hängen, man hat es um den Hals hängen. Er sei einem Rocker begegnet, der ein Riesenkreuz auf der Brust hatte. Das Kreuz ärgert niemanden. Und für die Römer war es eine Volksbelustigung. Aber das Wort vom Kreuz, das ärgert. Das passt nicht. Dass im toten Mann am Kreuz das wahre Leben steckt. Und jetzt mussten sie auch noch sein Grab bewachen. Diese Wächter wurden, als wären sie tot, heißt es da im Vers 4. Sie wurden, als wären sie tot. Und jetzt müssen wir uns das folgendermaßen vorstellen. Da liegen die vor dem Grab. Und Jesus fährt in seiner Macht und Herrlichkeit heraus. Was haben wir gelernt? Die meisten von Ihnen werden einen Führerschein gemacht haben. Was lernt man, wenn man einen ohnmächtig am Straßenrand liegen sieht? Weiterfahren. Nee. Also anhalten, erste Hilfe leisten. Was macht Jesus? Er geht an Ihnen vorbei. Merken wir was? Das ist eine Gerichtshandlung Jesu, eine Gerichtshandlung. Wer nicht mit seiner Macht rechnet, die aus dem ewigen Tod zum Leben führt. Kurz, wer Jesus nicht will, an dem kann er am Ende vorübergehen. Das ist erschütternd. Es gibt eine Grenze, es gibt ein zu spät, wenn einen Jesus nicht mehr sucht. Das ist echte Verlorenheit. Die Welt der Verlorenen am Grab Jesu, so dicht dran an Jesus und doch verloren. Aber Gott sei Dank gibt es noch ein drittes: am Grab Jesu des Auferstandenen begegnet uns auch die Welt der Geretteten. Wer sind es? Die Schwestern, die lieben Schwestern. Zwei von ihnen diesmal, einfache Frauen, die uns die Welt der Geretteten zeigen. Eigenartig eigentlich, wenn man sich's vorstellt, diese breitschultrigen Soldaten auf der einen Seite und diese zarten Frauen auf der anderen Seite. Und vielleicht ist es auch ein Hinweis darauf, dass die Gemeinde der Geretteten noch nie in ihrer Geschichte irgendwie groß hat Staat machen können, Eindruck machen können. Erst ein nicht studierter Fischer Petrus, den man sofort überall im hochhebräisch sprechenden Jerusalem sofort angemerkt hat, du bist doch ein Galiläer, ich höre es doch an deiner Sprache. Das ist wie wenn man hier von der Ralbra kommt. Das hört man gleich. Das hört man einfach gleich. Und Galiläa und die Schwäbische Alb haben viele Gemeinsamkeiten. Wer dorthin kommt, weiß das mit diesen hellen Steinen im Acker und so. Dann ein vollblutgelehrter, aber schwerkranker Paulus. Schwerkrank. Und später ein zaghafter und schüchterner Mönch, Martin Luther. Bis hin zum Tauben Philipp Friedrich Hiller. Und nein, sorry, Stummwahrer. Ich habe hier taub geschrieben, das stimmt nicht. Stummwahrer. Sein Vikar musste predigen und er hat die vielen herrlichen Lieder geschrieben dafür. Und dann noch der schon mit 29 Jahren gestorbene württembergische Pfarrer von Rielingshausen, Ludwig Hofacker. Das ist die Gemeinde Jesu. Schwache Leute. Körperlich oder vom Ansehen nichts zu bieten. Aber die wussten von ihrem Retter Jesus, der ihnen zum neuen Leben voranging. Das wussten sie. Und die Gemeinde Jesu beginnt nach der Auferstehung mit diesen beiden Frauen. Sie suchten Jesus, und zwar Jesus, den Gekreuzigten, dem nicht einen edlen Menschen oder ein Tugendbild oder einen Lehrer oder einen Religionsstifter gesucht. Nein, den Gekreuzigten haben sie gesucht. Das ist das Kennzeichen. Und den gekreuzigten Jesus brauchen auch wir. Wo sonst sollen wir unser beladenes Gewissen frei bekommen? Wo sonst sollten wir mit unserem Versagen hin? So wie der Petrus. Heute Morgen im Gottesdienst war das einer unserer wichtigen Punkte, die Auferstehungsbotschaft ganz persönlich. Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 7. Sagt's den Jüngern und dem Petrus. Der hat's besonders nötig, der war am fertigsten. Allerdings, die Frauen suchten Jesus am falschen Platz. Sie haben den Lebendigen bei den Toten gesucht. Hätten sie genau auf Jesu Worte vor der Kreuzigung geachtet, hätten sie ihn nicht am Grab gesucht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir es besser gemacht hätten. Wir hätten es bestimmt genauso gemacht. Wir sehen auch die Geretteten, solange wir in dieser Welt leben, sind vor falschen Schritten nicht bewahrt. Aber der Engel weist ihnen mit dem Wort Gottes den richtigen Weg. Und da heißt es, der Engel sprach, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Die Stätte des Todes ist leer. Die hat keine Macht mehr. Und wie Jesus selber dafür sorgte, dass eine von ihnen, eine dieser Frauen, ihn nachher dann doch noch finden konnte, erzähle ich nachher. Wir dürfen uns mitfreuen, dass das Grab Jesu leer war. Darum singen wir jetzt das Lied. Freut euch, das Grab ist leer. Nummer 182. 182. Ich lese jetzt noch einen Abschnitt aus Johannes 20, und zwar von Vers 11 bis Vers 16. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Jesus wusste sie eigentlich, gell? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Maria, das haben wir jetzt gemerkt, wir haben gerade dieses Lied gesungen, Freut euch, das Grab ist leer, von Gerhard Schnitter. Aber die Maria konnte sich zuerst nicht freuen, dass das Grab leer war. Sie wusste ja nicht, was passiert war. Und dann ging es dazu an dem Grab. Das können wir uns nicht vorstellen. Ich möchte mir gar nicht ausrechnen, wie nachher der Rasen von dem guten Josef ausgesehen hatte. Sie müssen nur die Verse 1 bis 10 noch dazulesen, was da alles stattgefunden hat. Alles sehr verwirrend. Zuerst sind die Frauen ans Grab rausgelaufen und haben es leer vorgefunden. Wahrscheinlich müssen wir uns nach Matthäus vorstellen, dass da ja auch noch die Grabwachen rumlagen. Ja. Und dann hat es helle Aufregung gegeben, mitten im Jüngerkreis. Die saßen ja da zusammen, brütend hinter verschlossenen Türen. Und dann kamen die Frauen und haben gesagt: Stellt euch vor, das Grab ist leer. Und dann rennen die los. Der Petrus, der Johannes, natürlich der Jüngere. Johannes war früher drin, war es nicht so. Erst Johannes drin, dann Petrus. Ohne Worte rannten sie dann wieder in die Stadt. Und irgendwie, es war einfach verwirrend. Und jetzt steht da die Maria wahrscheinlich schon wieder allein, stumm daneben, und blieb schließlich allein mit ihren Gedanken zurück. Wenn wir jetzt ihre Gedanken lesen könnten. Einen Gedanken, den hören wir gleich, was sie dachte. Aber was sie jetzt in dem Moment erstmal dachte, wissen wir nicht. Ich weiß nicht wirklich, mit welchen Gedanken sie sich beschäftigte, aber ich weiß, welche Idee sie ganz bestimmt nicht hatte. Das weiß ich, nämlich der Gedanke, Jesus könnte lebendig aus dem Grab herausgekommen sein. Ist doch eigentlich erschütternd. Das hat Jesus vorher gesagt, aber wissen wir alles noch, was uns vorgestern gesagt wurde? Auf jeden Fall, in dieser Hektik verbreiten sich schnell Gerüchte. Der Stein war weg, das Grab leer, der Leichnam weg. Also muss ihn jemand weggetragen haben. Ist doch logisch. Das geschieht ja gelegentlich. Ich erinnere mich, als 1978 der berühmte Charlie Chaplin gestorben war. Da hat man tatsächlich seinen Leichnam gekidnappt. Sie werden es nicht glauben. Ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie es auch noch. Man hat ihn gekidnappt, um ihn gegen Gelderpressung wieder auszulösen. Nein, auf den Gedanken, dass Jesus leben könnte, kam Maria nicht. Und schon gar nicht konnte sie denken, dass er bereits auf dem Weg zu ihr war. Sie hatte sich zu ihm aufgemacht. Dabei hat Jesus schon längst sie gesucht. Und ich finde das so großartig, wenn wir uns diese Ereignisse vorstellen, auch wie der Petrus hineingestürzt war in dieses Grab und dann diese Tücher in die Hand genommen hat, da hat er sich keinen Reim machen können. Hier war was los, das sieht man. Aber was?
Jesus war auf dem Weg zu Maria. Jesus war nicht etwa in die Stadt gegangen, hätte man ja auch denken können, um sich dort auf dem Marktplatz als Lebendiger zu zeigen. Seht, ich bin wieder lebendig. Er hätte genauso mit seinen Jüngern über einer Landkarte sitzen können und sagen, wisst ihr, ihr geht erst dahin und dann dort und dann später hier. Er hätte genauso auch vor dem Hohen Rat vorsprechen können, um zu sagen, Leute, seht, so habt ihr euch getäuscht. Und so seid ihr im Unrecht. Nein, Jesus sucht schon längst und zuallererst die verzagten Herzen seiner Jünger. Die sucht er. Und vor allem der Maria. Das war ihm jetzt tausendmal wichtiger als alles andere. In dieser Begegnung Marias mit dem Auferstandenen geschehen drei Dinge. Das eine, Jesus stand direkt neben ihr. Direkt daneben. Das ist schön und tragisch zugleich. Jesus ist uns oft so nahe. Da werden zum Beispiel kleine Kinder frisch geboren. Ich durfte das ja einige Male miterleben. Und da ist ein gewaltiger Schöpfungsakt Gottes abgeschlossen. Und ich habe einen Freund, der gar nicht Jesus nachfolgt. Ich sage es einfach mal so, gar nicht. Hat überhaupt keine Ahnung von Jesus. Und der hat mir von seinem jüngsten Sohn erzählt. Zwei Töchter vorne draus, dann 6, 7 Jahre Abstand und dann der Sohn. Und als der geboren war, er hat gesagt, eigentlich wollten wir abtreiben. Aber als der Sohn dann da war, hat er gesagt, das wusste ich, das war Gott. Das war Gott. Die Menschen wissen es. Aber es kann sein, nach ein paar Tagen ist es verflogen. Diese Ahnung, dass da Gott dabei war. So nah war Gott. Derselbe Vorgang wiederholt sich dann bei der Taufe des Kindes. Ja, die Taufe, die hat unmittelbar mit dem Heilshandeln Gottes zu tun, hat der Pfarrer beim Taufgespräch gesagt. Hat auch mit dem Kreuz und der Auferstehung zu tun. Jesus starb für unsere Sünden und er erschuf das Leben ganz neu. Ja, das hat alles der Pfarrer gesagt. Und alle haben genickt, ja, sie haben recht, Herr Pfarrer. Und wieder stand der lebendige Gott nur ein paar Zentimeter daneben. Und sie haben ihn wieder passieren lassen, ohne sich ihm anzuschließen. Und dann bei der Konfirmation, in diesen Tagen sind Konfirmationen. Die Frage lautet in Württemberg schon ein ganzes Jahrhundert lang so, wollt ihr im Glauben annehmen, was der Herr euch in der Taufe geschenkt hat, so bezeugt es durch euer Ja. Und aus 1000 Kehlen tönt es jedes Jahr vor den Altären unserer Kirche, Ja und Gott helfe uns, Amen. Und was dann? Wieder stand Jesus so dicht daneben. Und was passiert? Die meisten lassen ihn vorbeilaufen. Und haben die allerwenigsten begriffen, die ausgestreckte Hand Gottes zu ergreifen, festzumachen, das heißt doch Konfirmation, einklinken bei Jesus. Und der Maria erging es in diesem Augenblick eigentlich auch so. Jesus stand vis-à-vis, Gesicht gegen Gesicht. Ihr geliebter Herr lag nicht vor ihr im Grab, sondern stand direkt frisch und quicklebendig direkt neben ihr. Nur wenige Zentimeter trennten sie von ihm. Von sich aus konnte sie ihn nicht erkennen. Und das ist im Grunde das Wesen des unerleuchteten Menschen. Man kann Jesus mit eigenen Mitteln nicht erkennen. Wie heißt denn in der Erklärung von Luthers Glaubensartikel? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist und so weiter. Ja, aber was ist, wenn man den nicht hat? Dann geht's nicht. Dann bin ich weit fort von Jesus, dann erkenne ich weder, dass er für mich gestorben ist, noch dass er auferstanden ist. Und jetzt stellt euch vor, was stattdessen der Maria durch den Kopf geht. Vers 15. Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Es war mal wieder der Gärtner. Da gibt es dieses Lied, glaube ich, von, weiß nicht, ist von Reinhard May, ich bin nicht sicher, ich glaube Reinhard May. Es ist übrigens auch ein beliebtes Motiv im Krimi, wo man sagt, naja, wenn man nicht weiterkommt in den Ermittlungen, dann sagt man, naja, es war halt wieder der Gärtner. Wissen Sie, weil man an den nicht denkt, der schafft ja den ganzen Tag mit Blumen und ist so geistig halb abwesend, vielleicht manchmal in sich versunken, mit den Blumen beschäftigt, ein zurückgezogener, stiller Mensch. Und auf den kommt man nicht. Deswegen sagt man, naja, wahrscheinlich war es mal wieder der Gärtner. Sie meint, es sei der Gärtner. Vielleicht hat ihn Josefs, es ist ja der Garten Josefs von Arimathea, vielleicht hat ihn der Gärtner, der Landschaftsgärtner, einfach woanders hingelegt. Vielleicht können wir uns das so vorstellen, der Landschaftsgärtner hat einfach, war so geschickt, die Grabhöhle da, die war ja unbenutzt. Da hat er immer ganz geschickt im Schatten vespern können, wahrscheinlich. Oder hat seine Gartengeräte irgendwo unterstellen müssen. Ah ja, klar, dann war die Leiche im Weg, dann hat er sie weggeräumt, logisch. Du hast ihn weggetragen, sagt sie. Herr, hast du ihn weggetragen? Sag mir einfach, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Die arme Maria, durch ihre verweinten Augen sieht Maria Jesus direkt in die Augen, doch sie erkennt ihn nicht. Sie meint einfach, es wäre der Gärtner. Und ich denke jetzt kirchlich, wenn ich das nochmal wiederhole, da ist die Geburt, die Taufe, Konfirmation, Trauung. Haben wir eine Ahnung noch davon, wie oft Gott uns so nahe ist? Und was glauben wir, wie oft er das im Leben noch macht? Dazu ist unser Leben sehr kurz. Bei der Beerdigung jedenfalls ist es zu spät. Die Jünger dachten, Jesus sei ein Gespenst, als er direkt nach der Großevangelisation auf dem See zu ihnen kommt. Die Zeloten dachten, Jesus helfe ihnen, die Römer aus dem Land zu werfen. Die hohen Räte dachten, Jesus wäre der Volksverführer und müsste gehängt werden. Und Pilatus dachte an einen ruhigen Feierabend. Und Maria dachte an den Gärtner, als er direkt vor ihr stand. Ich frage, was denkst du, was denken Sie? Ich bin ganz sicher, dass Jesus jetzt hier da ist. Ganz, ganz wirklich. Wäre es nicht so, wenn es nicht so wäre, ich sage es Ihnen, dann würde ich heute noch beim Oberkirchenrat kündigen. Wahrscheinlich ist da gerade niemand, aber ich würde heute noch kündigen und Busfahrer werden oder irgend sowas. Aber wir sind im Namen des auferstandenen Jesus hier. Und darum, Jesus lebt. Und er steht direkt neben dir, er steht direkt neben ihnen. Er sitzt neben ihnen. Und deswegen lasst uns doch einfach aufhören zu grübeln. Auch die verschiedenen Berichte, waren es nun zwei Engel, war es ein Engel. Die Frauen, die haben auch unterwegs gedacht, wer wälzt uns den Stein weg? Und sie hätten umkehren können, weil sie sagen, das können wir sowieso nicht. Nein, sie sind weitergelaufen, weil sie gesagt haben, diese Frage ist jetzt nicht wichtig. Lass uns einfach im Glauben weitergehen. Hör auf zu grübeln, hör auf zu weinen. Erkenne ihn doch, schlag in seine Hand ein, wenn du es noch nicht getan hast. Vertrau ihm. Ich denke, Maria hätte weiter geheult, weiter geweint und einfach nicht erkennen können, wenn nicht Jesus selber, und das ist das Herrliche an der Osterbotschaft, wenn nicht der Herr selber sie gesucht hätte und nicht selber das lösende Wort gesprochen hätte. Er sagt nämlich, Maria. Vorher hat er einfach nur gesagt, Frau, was weinst du? Frau, das hätte jeder sagen können. Aber Maria, das kann nur Jesus so sagen. Wenn es nicht so ernst wäre, müssten wir über die Situation eigentlich lachen. Sie sucht Jesus, spricht mit ihm und er kennt ihn nicht. Auf einmal sagt der Mann nur das eine Wort, Maria. Und da heißt es, da fährt sie nochmal herum, da dreht sie sich nochmal um Da wandte sie sich um. Also da ging ihr Blick nochmal entscheidend anders. Und sie erkennt ihren Herrn. Nicht am Aussehen. An der Stimme hat sie ihn erkannt. Das ist die Stimme des guten Hirten. Maria gehört zu den Leuten Jesu, die diese Stimme kennen. Da steht im Psalm 50 zum Beispiel, Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Unentwegt ruft der Herr. Und was passiert? Die Welt hört nicht. Doch Maria hört die Stimme Jesu. Jesus selber hat das zuvor so erklärt, meine Schafe, die hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Die Stimme Jesu muss so eigen in ihrer Art sein, dass man sie gar nicht mit den Ohren, sondern nur mit dem Herzen hören kann. Und wenn Jesus die Maria so bei ihrem Namen ruft, dann höre ich den Propheten Jesaja rufen, der sagt, fürchte dich doch nicht. Ich habe dich doch erlöst. Ich habe dich doch bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst zu mir. In einer meiner Religionsklassen sind 4 Daniel, 4. Und weil unsere älteste Tochter gleich alt ist, wäre sie der 5. Daniel, weil wir damals auch an den Namen Daniel gedacht hatten. Und vielleicht gibt es Menschen, die unter ihrem Vornamen leiden. Ach, mussten meine Eltern damals ins Kino gehen und ausgerechnet den Namen nehmen? Aber egal wie dieser Name ist, Gott stellt sich zu diesem Namen. Und wie wir aus den Auferstehungsberichten hören, da ging die eine Maria mit der anderen Maria und dann war da noch eine dritte Maria. Verstehen Sie, die hießen ja auch alle gleich. Aber so wie Jesus diese Maria rief, konnte nur er sie rufen. Und dabei hat sie ihn erkannt. Und das ist das Osterwunder, das sich ganz persönlich bei Maria ereignet hat und bei Ihnen ereignen kann. Sagt es den Jüngern und dem Petrus, Markus 16. Sagt es den Jüngern und, jetzt können Sie Ihren Namen einsetzen. Zum Schluss möchte ich noch ein kurzes Erlebnis sagen. Ich habe vor ganz wenigen Jahren, 2-3 Jahre her, einen sogenannten goldenen Konfirmanden gesprochen. Also es ist einer, der kurz zuvor den 50. Jahrestag seiner Konfirmation mit seinen anderen Freunden zusammen gefeiert hat. Und das Interessante war, ihn vorher zu erleben und nachher, nach diesem Tag. Vorher war er immer ein Lästerer. Ich habe mit dem gesprochen und er hat gesagt, nee, ich brauche das nicht. Aber am Tag danach hat er gesagt, Mensch, da kommt man schon ins Nachdenken, du. Der da oben, weißer Bart und so. Ich glaube, das muss ich alles nochmal gründlich überdenken. Jetzt bin ich 64, das kann nicht immer so weitergehen. Das Entscheidende ist, von Gott beim Namen gerufen sind wir alle. Alle sind beim Namen gerufen. Nur die wenigsten hören. Alle eure Namen stehen auf irgendwelchen Urkunden, auf irgendwelchen Visitenkarten, Briefbögen, Briefkasten, Klingelknopf. Und am Ende wird der Name auf einem Grabstein stehen. Freut euch, wenn eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus ruft euch. Und Jesus ruft auch den, der im ehrlichen Zweifel meint, Jesus sei der Gärtner. Dass wir das nicht vergessen. Man darf ehrlich zweifeln. Pro Christ hatte den Untertitel Zweifeln und Staunen. Man darf das, wenn man dadurch zur Sicherheit kommt. So dicht steht Gott neben einem jeden von uns hier und heute. Und er ruft dich mit deinem Namen. Es kommt auf deine Antwort an. Maria sagte damals, Rabuni, mein Meister, mein Herr, mein Retter, mein Erlöser. Noch heute geht die Auferstehung Jesu einem nicht automatisch ein. Das geht einfach nicht. Aber Maria wurde von der Wirklichkeit des lebendigen Jesus eingeholt und sie wurde überführt. Plötzlich stand da einfach der auferstandene Herr vor ihr. Und er stand ja vorher schon da, nur sie hat ihn erkennen müssen. Nun konnte sie das Unerhörte fassen. Jesus lebt. Und das ist eine wunderbare Tatsache. Und ich sage es Ihnen, das kann keine Philosophie machen. Es kann keine Religion machen, es kann keine Theologie machen. Wenn das Leben in die Krise kommt, in Krankheit und Sterben, dann können die alle diese Gedanken alle nichts ausrichten. Da kann nur noch ein lebendiger Heiland uns an der Hand nehmen, uns beim Namen rufen. Ein Helfer, ein Retter, ein Erlöser, ein Freund, der nur eine Handbreit neben uns ist. Er ist auferstanden, er ist da, er lebt. Wir wollen beten. Du auferstandener Herr, Jesus Christus, lass uns das fassen, was zu denken unmöglich ist, dass du lebst in Ewigkeit. Amen.